Hallo und herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau-Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Lars Hoffmann und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Der erste Wurf des Koalitionsvertrages beschäftigt uns weiterhin. Heute zu Gast bei mir ist dazu Gerhard Grünig, Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Hallo Gerhard.
Hallo, sehr verehrte Zuhörer. Hallo Lars.
Gerhard, wir wollen heute auf zwei Punkte im vorliegenden Koalitionsvertrag etwas näher eingehen. Zum einen ist da die Rückkehr zum geschlossenen Finanzierungskreislauf. Das heißt ja, jeder Verkehrsträger finanziert sich wieder selbst auf der Straße, zum großen Teil über die Maut. Das wurde einhändig als positiv wahrgenommen. Wo genau liegt da der Vorteil? Macht das die Politik nicht unflexibler?
Also ich würde mal sagen, es macht die Umweltpolitik unflexibler. Der Hintergrund für die, ich nenne es mal, Umschichtung der Lkw-Maut unter der Ampel war ja der Wille, den vermeintlich umweltfreundlicheren Bahnverkehr zu fördern und dem per Dekret zum Umweltsünder erklärten Lkw quasi zu bestrafen. Also ganz von der Hand zu weisen ist die Denke ja nicht, denn tatsächlich emittiert die Bahn pro transportierter Tonne weniger CO2 als ein Lkw. Und das gilt in besonderem Maße auch für das Binnenschiff. Aber beide Verkehrsträger sind halt für Massengut tauglich und in puncto Flexibilität weit vom Lkw entfernt. Das Dilemma ist allerdings, dass eine Modernisierung bei der Bahn ebenso wie eine Ertüchtigung der Binnenwasserstraßen noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird. Und in der Zeit können wir die Wirtschaft und damit Transport und Logistik nicht einfach abschalten. Also brauchen wir den Lkw, brauchen einen umweltfreundlichen Lkw, den aber gibt es nur, wenn wir in Fahrzeuge investieren, vor allem aber in Ladeinfrastruktur investieren. Mhm. Und das geht nicht, wenn man die Lkw-Maut zweckentfremdet und der Bahn zukommen lässt. Klar braucht die Bahn Mittel, um sich zu ertüchtigen, aber da würde ich sagen, jetzt bin ich böse, da stinkt der Fisch vom Kopf her. Statt jetzt mit viel Geld zu arbeiten, sollte man erstmal die Strukturen bei der Bahn ändern. Etwa den Vorstand verkleinern, Pläne gibt es ja, wie wir schon gelesen haben in anderen Newsportalen. Sinnvolle Einsätze für die Bahn als Verkehrsträger definieren, vor allem aber nicht, wie es oft gemacht wird, am operativen Personal sparen. Aber das ist ein eigener Podcast, also damit möchte ich es bewenden lassen.
Ja, aber das Thema Maut hast du ja schon angesprochen. Vor allem das Thema Mautvorteile für CO2-optimierte Kraftstoffe ist ja, steht ja auch im Vordergrund. Bio-LNG und HVO100 betriebene Lkw sind ja auch zu 90% CO2-frei, sagen zumindest Experten. Die müssen aber die gleiche Maut bezahlen wie ein Diesel. Ist das der richtige Weg? Ich meine, ist das fair, sich nur auf elektrische Antriebe zu konzentrieren? Man muss ja auch bedenken, dass vor allem im grenzüberschreitenden Verkehr die Ladeinfrastruktur noch mangelhaft ist, vor allem im Ausland. Werden damit nicht international agierende Speditionen benachteiligt?
Also es ist auf jeden Fall nicht fair, da bin ich völlig bei dir. Also wenn wir mal zunächst das Thema Bio-LNG bzw. HVO betrachten, dann sind diese 90% CO2-Ersparnis, die du gerade angesprochen hast, realisierbar, wenn diese Kraftstoffe aus seriösen Quellen stammen. Das heißt also aus Abfallstoffen, die verwertet werden oder aus Speiseresten, so wie es eigentlich gedacht ist. Und dann wäre eine Mautbefreiung bzw. eine Mautreduzierung völlig okay, sogar eigentlich nötig, um einen fairen Vergleich darzustellen. Leider aber gab es und gibt es immer wieder mal Player, also Lieferanten, die sich eben nicht daran halten und die dann biogene Kraftstoffe aus Stoffen machen, die extra angebaut werden. Es gibt ja verschiedene Gerüchte, dass HVO aus China kommt, sagen wir mal aus dubiosen Quellen. Und aus diesem Wissen raus weigert sich die Politik momentan, das habe ich so ein bisschen das Gefühl, zu sagen, ja, wir geben den Benefit weiter, weil wir wissen ja eigentlich, oder wir geben ihn nicht weiter, Entschuldigung, wir wissen ja gar nicht, wo das Zeug herkommt. Und da muss ich aber sagen, wenn ihr ein faires System haben möchtet, dann, also ich erwarte von einem Land wie dem unseren, dass es, und nicht nur von unserem, sondern ich von den Ländern Europas erwarte, ist, dass man Regularien einführt und Kontrollmechanismen einführt, dass diese biogenen Kraftstoffe wirklich aus seriösen Quellen kommen. Und wie du schon gesagt hast, dann wäre es nur fair, den CO2-Preis auch für Bio-LNG und HVO 100 nach unten zu bringen. Mhm. Zumal, und das wissen wir ja alle, ein Elektro-LKW ist nicht CO2-frei. Wenn wir nur mal 40% zugrunde legen, die wir fossile Brennstoffe verarbeiten, um Strom zu erzeugen, dann muss ich diesem E-LKW einen entsprechenden Anteil an CO2 einfach zuschreiben, was auch nicht getan wird, aus dieser komischen Denke, ja, hat keinen Auspuff, kommen keine Emissionen raus, also ist er umweltfreundlich. Das passt tatsächlich nicht zusammen.
Weiteres Thema bei der Maut, das Geld aus der CO2-Maut soll ja weiterhin in den Aufbau der Ladeinfrastruktur gehen. Bis Ende 2025 sollen meines Wissens über 1000 Ladepunkte entstehen. Wie viele Ladepunkte werden wir in Deutschland denn überhaupt brauchen, damit die E-Mobilität gewährleistet ist?
Also gestatte mir, dass ich diese Betrachtung jetzt mal über Deutschland hinaus mache, denn Transportgeschäft, Transportlogistik ist ein internationales Geschäft. Klar, wir brauchen im Verhältnis mehr, weil wir Transitland sind. Aber es gibt eine aus meiner Sicht seriöse Zahlen vom Europäischen Herstellerverband, also von der ACEA, die ausgerechnet haben, dass wir etwa in Europa 35.000 Ladepunkte mit jeweils rund 800 kW benötigen würden, um alleine die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Derzeit haben wir weniger als 1.000 Ladepunkte und die wenigsten davon erreichen die angesprochenen 800 kW. Mhm. Und wenn wir von den Megawatt-Chargern, also diese 1.000 kW-Lader sprechen, die ja in aller Munde sind, um LKW in der Pause schnell zu laden, ich weiß nicht, sind es 20, 30 in ganz Europa. Und da müssen wir dringend investieren. Das ist aber auch der Grund, da gibt es ja positive Aspekte, dass zum Beispiel LKW-Hersteller wie Daimler, Traton, also MAN und Scania in der Gruppe, sowie die Volvo Group Trucks an eigenen Lösungen arbeiten. Da gibt es ja eigentlich ganz interessante Projekte. MAN zum Beispiel arbeitet jetzt mit einem Energieversorger, machen einen Ladepark in München in der Allianz Arena. Das heißt, LKW können in Zukunft, wenn keine Spiele sind, dorthin fahren. Und da werden dann Megawatt-Charger errichtet. Und die LKW-Hersteller sind alle dabei, zum Beispiel in ihren Servicebetrieben Ladeinfrastruktur zu errichten. Mhm. Und das heißt natürlich jetzt nicht, wenn ich bei einer MAN-Werkstatt einen Ladepunkt habe, dann kann ich natürlich mit jedem LKW dorthin fahren. Mhm. Also da passiert jetzt schon einiges, größtenteils wirklich aus Mitteln der LKW-Hersteller, weil die gesehen haben, nur auf die öffentliche Hand zu verlassen, das funktioniert nicht.
Aber da haben wir doch einen langen Weg vor uns, oder?
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, 35.000 Ladepunkte, die machen sich nicht mal von heute auf morgen. Und wir wissen ja, dass das Problem die Technik ist. Also 35.000 Ladepunkte in die Landschaft zu stellen, das kriegen wir schon hin. Das würden wir relativ schnell hinkriegen. Aber wir kennen ja auch das ganze Thema Mittelspannungsnetze, Hochspannungsnetze, die nicht verfügbar sind. Mhm. Und also es gibt sehr viele Punkte, wo es relativ einfach darstellbar ist, weil schon Industrie vor Ort ist. Ob dann unbedingt immer das der geeignete Ort ist oder ein Knotenpunkt, wo LKW hinkommen, ist wieder eine andere Sache. Also das dann auch wieder, wäre auch wieder so ein Thema für einen eigenen Podcast, Genehmigungsverfahren vereinfachen und die ganzen Dinge. Also das ist alles nicht so einfach.
Wie viel Kraft entfaltet denn diese Mautbefragung? Ich meine, E-LKW sind ja immer noch deutlich teurer als Diesel. Ist diese Befreiung für E-LKW tatsächlich ein Schub oder wird das Geld, das man durch die Befreiung spart, nicht durch die hohen Anschaffungskosten dieser Fahrzeuge wieder aufgefressen?
Also ich denke schon, dass die Mautbefreiung auf jeden Fall ein enormer wirtschaftlicher Faktor ist. Dazu sollte man vielleicht auch wissen, dass nur rund 15% der Gestehungskosten oder der Betriebskosten eines LKW auf die Anschaffung entfallen. Also da machen ja viele Unternehmer, ich sage mal, sie werden mich hassen, aber sie machen den Fehler, sie feilschen beim Kauf vom LKW um 1.000 oder 2.000 Euro, freuen sich dann wunderbar, wenn der Verkäufer nochmal einen Nachlass gibt. Ja. Aber eigentlich, ich bleibe jetzt in dem Duktus der Deutschen Bank, das sind Peanuts, weil die 85% der Kosten entstehen nachher. Und dann kommt aber an und dazu, wir haben mittlerweile schon, also ich würde jetzt nicht sagen, ein Preisverfall bei den Elektro-LKW. War gerade am Wochenende war ein befreundeter Unternehmer bei mir, der sich gerade ein Angebot machen ließ. Also der Diesel-LKW eines Herstellers aus Stuttgart kostet 135. Der vergleichbare E-LKW kostet momentan 290. Gut. Wir waren aber auch schon bei Faktor 3, 3,5, wo der E-Lkw teurer war. Also die Fahrzeuge werden mit der steigenden Anzahl auch günstiger. Und zur Mautbefreiung käme ja noch dazu, dass wir jammern zwar immer, dass wir so hohe Energiekosten, so hohe Strompreise haben, aber unterm Strich ist der Strom günstiger als der Diesel und der E-Lkw. Das wissen wir aus unseren Tests und aus Berichten von Unternehmen, mit denen wir sprechen, ist halt auch viel effizienter und halt einen besseren Wirkungsgrad. Das heißt, mit die Kombination Mautbefreiung und niedrige Strompreise oder niedrigere Kraftstoffkosten, nennen wir es einmal so, oder Energiekosten, machen das Ganze wirtschaftlich.
Das heißt, du meinst, die höheren Kosten für E-Lkw sind überhaupt kein Grund, keine E-Lkw zu kaufen?
Also, die Frage ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten. Wir sprechen ja mit vielen Unternehmen. Es gibt Unternehmer, die haben E-Flotten und die zeigen uns ihre Kostenrechnungen, ihre TCOs und sind jetzt schon so weit, dass sie manche Verkehre mit E-Fahrzeugen signifikant günstiger machen als mit Dieselfahrzeugen. Da muss man aber auch dazu sagen, das sind Unternehmer, da passt alles. Die haben Lagerhallen, da ist eine PV-Anlage drauf, die haben sie Speicher hingebaut, haben zugegeben auch teilweise Fördergelder bekommen und dann rechnet sie ein E-Lkw unterm Strich auf jeden Fall. Für unseren klassischen Unternehmer mit 10 Lkw, der jetzt Diesel fährt, der wenig in Infrastruktur investiert hat oder investieren kann, glaube ich, ist der E-Lkw momentan und wird auf absehbare Zeit noch kein Geschäftsmodell sein.
Okay, wie sieht das denn aus, wenn wir mal die Rechnung aufmachen? Was kostet denn ein Kilometer mit einem Diesel-Lkw im Gegensatz zum Kilometer mit dem E-Lkw? Hat das hier mal jemand ausgerechnet, oder?
Also tatsächlich haben wir das ausgerechnet und das, ja, also wir haben Zahlen auf Basis unserer Lkw-Tests. Wir machen ja vergleichende Lkw-Tests, wo wir im Prinzip, egal ob Diesel, E-Truck, Bio-LNG oder was auch immer, das immer das Gleiche mit den Fahrzeugen machen und dann natürlich auch zu vergleichbaren Zahlen kommen. Da kostet so im Mittel der Standard-Diesel-Lkw, den wir fahren, bei 130.000 Kilometern im Jahr, etwa 98,20 Euro pro 100 Kilometer. Mhm. Beim E-Truck ist es nicht ganz so einfach. Ich habe mal die Rechnung gemacht, als es noch Förderung gab, also diese damalige 80%, beziehungsweise die dann 80% vom Mehrpreis wurden gefördert. Da war es tatsächlich ja so, dass mit der Mautbefreiung, mit den niedrigeren Strompreisen und mit der 80%igen Förderung der E-Truck günstiger war. Also anstatt 98, roundabout 98 Euro lag der E-Truck bei 85 Euro. Also 13 Euro pro 100 Kilometer weniger, seit diese 80% Förderung weggefallen ist. Es ist etwas schwieriger und tatsächlich, wenn man jetzt die Rechnung macht, ohne irgendwelche Förderung, dann ist der E-Truck tatsächlich teurer, dann liegt er bei 140 bis 150 Euro pro 100 Kilometer. Also damit 40 bis 50 Euro okay. mehr als der Diesel.
Verstehe, aber auf lange Strecke wird sich das ändern.
Es wird sich, ja, es muss sich ändern. Denn das ist auch klar, bei aller, ich bin jetzt schon lange in der Branche, bin mit dem Diesel groß geworden, finde, der Diesel ist immer noch eine effiziente, tolle Sache, der immer nur weiterentwickelt wird. Er ist sehr sparsam, er ist mittlerweile sehr sauber, aber er kann halt trotzdem von der Effizienz und unter der Voraussetzung, dass der Strom wirklich grün ist, nicht mit einem Diesel mithalten. Aber das sind halt also Dinge, ich glaube, da spreche ich im Sinne unserer Leser und da sind wir wieder beim Koalitionsvertrag oder bei dem, was politisch demnächst passiert. Ich bin sicher, wir müssen zu einer Lösung kommen, wo alle Antriebsarten wirklich in einem fairen Vergleich miteinander sind. Also das, was ich vorher gesagt habe, Nur weil beim E-Lkw kein Auspuff da ist und keine Schadstoffe rauskommen, darf ich nicht einfach unterstellen, dass er CO2-frei ist und dass nirgends irgendwo, ich sag's mal, Blatt Dreck entsteht. Das ist nicht fair. In der Langfristperspektive ist er wohl die bessere Lösung, weil er effizienter ist. Und wenn wir alle Möglichkeiten nutzen, dann ist es gut. Aber da muss eine Fairness her. Die sehe ich aber momentan, ehrlich, in diesem Koalitionsvertrag noch nicht. Und wenn uns versprochen wird oder wenn der Branche versprochen wird, die Mautbefreiung für CO2-freie Fahrzeuge, also sprich Batterieelektrik, Wasserstoff, Verbrenner und Wasserstoff-Brennstoffzelle, wird über 2026 hinausgehen. Das ist ja auch sehr schwammig. Der Unternehmer muss kalkulieren mit 3 Jahren mindestens, wo er sein Fahrzeug fährt. Da braucht er Sicherheit. Und wenn er jetzt kauft und dann vielleicht das Pech hat, dass dann 27 wieder Schluss ist, dann geht die Rechnung auch nicht auf. Also da muss man einfach von wer immer das macht, Verkehrsministerium, Wirtschaftsministerium, da muss wirklich eine konkrete Zahl dahinter, dass der Unternehmer weiß, okay, ich komme drauf verlassen, bis Ende 2029 zahle ich keine Maut. Und dann funktioniert es am E-Lkw.
Ja, da braucht es sicher Investitionssicherheit.
Ja, sonst geht's nicht.
Super spannendes Thema. Da bleiben wir garantiert dran und schauen uns die Entwicklung weiter an. Vielen Dank, Gerhard, für das Gespräch.
Gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Folge 299 von Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der Jubiläumsfolge nächste Woche wieder dabei sind. Das wäre dann die Folge 300. Bis dahin eine gute Zeit.